Wow, danke vielmals. Ich nehme an, viele von euch haben wahrscheinlich auch Instagram oder Facebook. Die über 40-Jährigen haben Facebook, die unter 40-Jährigen haben Instagram und die möchten gerne Jungen haben beides. Genau. Oder TikTok, Snapchat und so weiter. Und wenn du also auf Instagram bist, das Coole ist, ja, du schaust Videos an und dann werden dir ja immer die gleichen Videos zugespielt. Oder? Also du schaust dir mal ein Video an und dann kommen immer Videos zu dem Thema. Und ein Teil, den ich gerne anschaue bei Instagram-Videos, sind so Kurzdebatten zwischen verschiedenen Glaubensgemeinschaften. Also es gibt so die Kurzdebatten, Moslems gegen Christen. Manchmal hast du zwei, manchmal hast du einfach nur die Moslems, die etwas sagen. Manchmal hast du ein Kurzvideo von einem Christen. Und ich finde das immer mega spannend, so die kurzen Debatten. Und ich merke, so zwischen Islam und Christentum gibt es so immer die Frage nach, welches Buch ist das wahre heilige Buch, oder? Die Christen sagen natürlich, es ist die Bibel und die Moslems sagen, es ist der Koran. Und für Christen ist es schwer, das Denken vom Koran zu verstehen. Und für Moslems ist es natürlich schwer, das Denken von der Bibel zu verstehen. Weil wir haben zwei komplett andere Ansätze. Ich habe hier ein Bild dabei von einem Mosaik. Das Mosaik, das ist das Bild, so wie wir die Bibel verstehen. Die Bibel ist ein Buch mit 66, wo 66 Bücher besteht. Es ist eine Sammlung von Büchern von 40 verschiedenen Autoren über einen Zeitraum von etwa 1500 Jahren. Das heisst, wir haben ganz viele verschiedene Menschen, die in der Bibel schreiben, die funktionieren unterschiedlich, die haben zu unterschiedlichen Zeiten gelebt, die haben unterschiedliche Schwerpunkte in der Theologie und die Bibel sehen wir als ein Kunstwerk. Während dem natürlich im Koran geht es darum, dass ein Mann, der Mohammed, eine Offenbarung hat vom Erzengel Gabriel und ein Mann hat den Koran geschrieben durch eine Offenbarung. Und das ist natürlich ein komplett anderer Ansatz. Und mir persönlich, mir gefällt der Ansatz der Bibel, ich finde es etwas mega Schönes, dass wir eben nicht einfach eine Person haben, die ein Buch geschrieben haben, sondern dass es eben wirklich so ein Mosaik ist. Das ist aber auch ein Grund, warum es nicht immer einfach zu verstehen ist, weil verschiedene Menschen ticken ja auch unterschiedlich. Selbst wenn ich mal an einem Sonntag da nicht im ICF bin und ich frage die Leute, hey, wie war die Celebration, dann merke ich, wie unterschiedlich die Leute ticken. Es gibt so Leute, das würde man sagen, es sind vielleicht eher so ein bisschen Propheten, die würden sagen, hey, wir haben den Heiligen Geist mega gespürt, es war so eine tiefe Atmosphäre. Und du sagst, ah, okay, oder? Und meine Frage, als so ein bisschen apostolisch veranlagte Person, ist vor allem die Frage, hat es viele Leute gehabt? Und dann sage ich, ja, und hat es auch viele Leute gehabt? Und dann sagt die Person, oh, da habe ich gar nicht geachtet. Und dann denke ich, du bist jetzt 90 Minuten in einer Celebration gesessen und du hast nie herumgeschaut, ob es viele Leute hat, weil unterschiedliche Leute funktionieren unterschiedlich. Ein hirtischer Typ, der ist vielleicht da und sagt, hey, es ist so schön, dort integrieren sich Leute. Nachher sind wir im Food and Fellowship gewesen, miteinander nach der Celebration. Alle haben etwas zu essen mitgenommen, haben so eine gute Gemeinschaft gehabt. Das ist so ihr Ansatz. Und die Bibel ist wirklich so eine Kombination, es ist ein Mosaik, wo ganz viele unterschiedliche Teile zusammenkommen. Und wir haben sogar vereinzelt Bücher, die wirklich recht random sind, um das ein jugendliches Wort zu sagen. Wo du sagst, hey, was machen diese Bücher in der Bibel? Das Buch von der Hohen Lied ist so ein Buch, wo die Leute sagen, ja, aber das dürfen die Juden erst unter 20 lesen. Ein Buch mit soft-erotischen Szenen drin. Wer kommt auf die Idee, so etwas ins Heiligste von den heiligen Büchern hineinschreiben? Und heute wollen wir auch so ein Buch anschauen, wo wir einfach manchmal denken, hey, was macht das Buch in der Bibel? Und gleichzeitig werden wir ein bisschen tiefer gehen und werden merken, hey, es hat so einen Wert für uns und unser Leben. Es ist das Buch vom Prediger. Wenn du vielleicht das Wort Prediger hörst, dann denkst du, ja gut, es hat ein Prediger geschrieben, der gerne predigt, das macht noch Sinn. Ursprünglich das hebräische Wort Kohelet heisst einfach Lehrer. Also es ist jemand, der dir etwas beibringen will, der dir etwas lehren will. Und ich möchte dir einfach mal zwei ganz ermutigende Verse vorlesen zum Anfang. Alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch plagt sich ein Leben lang ab, doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Du morgen früh aufstehst, vor dem Arbeiten nimmst du deine Bibel vor und denkst, ich will so richtig etwas Ermutigendes lesen für den Tag. Und du lesest den Vers und sagst, wow, jetzt bin ich aber ready für einen gewaltigen Tag. Ich setze noch einen oben drauf. Prediger 4, 2 und 3. Wie glücklich sind doch die Toten. Sie haben es viel besser als die Lebendigen. Noch besser aber geht es denen, die gar nicht erst geboren wurden. Sie haben das schreiende Unrecht auf dieser Welt nie mit ansehen müssen. Wow. Ich war gestern am FC Luzern-Match. Passt ein bisschen zum Buch vom Prediger, was gestern gelaufen ist. Es war auch ein bisschen frustrierend. Der FC Luzern hat gegen Iverdon gespielt, war nach 12 Minuten 2-0 hinten. Dann haben angerannt, haben in der 90. Minute dann 2-2 geschossen, riesige Atmosphäre, und dann macht Iver da noch einen Konter und schießt 3-2 und alle sind frustriert heim. Aber der Punkt, warum ich das erzähle, vor uns ist ein Mann gesessen, eine Reihe vor uns, mit dem Jaron, mit dem zweitältesten Sohn, und er hat die ganze Zeit nur negativ kommentiert. Also jeder Fehler, den der FC Luzern hat, das ist schon immer gewesen, und das ist einfach nicht das System, das wir spielen sollten, und den sollten wir mal auswechseln. Und wir sind gerade drei Reihen hinter der Spielerbank gesessen, und einmal hat er effektiv an Mario Frick, das ist der Trainer vom FC Luzern, Mario, den musst du rausnehmen, Mario, den musst du rausnehmen, oder? Da habe ich gedacht, also, was ist mit dir los, oder? Und der Prediger hat vielleicht den Blick gehabt, oder? Es gibt ja Leute, die können an einem Fußballspiel und sagen, wow, der hat aber gut gespielt und der hat etwas Gutes gemacht. Und schon schön, was in dieser Mannschaft auch nicht wächst. Und es gibt Leute, die gehen offensichtlich an ein Spiel und sehen nur, was die Spieler alle schlecht machen, oder? Es gibt vielleicht sogar Leute, die funktionieren in der Kirche so, ich weiß es nicht. Die einen sagen, hey, schön, was sich hier entwickelt, ist schön, wie es hier funktioniert. Und andere sind vielleicht eher ein bisschen schwieriger. Wie auch immer. Der Prediger, vermutlich ist es der König Salomo, der das Buch geschrieben hat. Es handelt hier um einen Menschen, der das Leben anschaut mit Gedanken, die oft zweifelnd sind, die oft suchend sind. Und darum ist immer die Frage, was macht denn das Buch vom Prediger in der Bibel? Und ich möchte ein paar gute Gründe geben, warum eben die Bibel genau so ein Buch wie der Prediger braucht. Es versteht der suchende Mensch. Vielleicht bist du da und du sagst, ja, für viele meisten ist es ja klar, die folgen dem Jesus nachher und die lieben den Jesus und schwärmen von dem Jesus. Aber ich habe keine Ahnung, ist denn Jesus die Wahrheit? Ist es der Buddha? Ist es Mohammed? Ist gar nichts wahr? Und der Prediger ist das Buch in der Bibel, wo das voll versteht. Wo einen Zugang schafft zu suchen, den Menschen. Es versteht den Zweifelnden. Wir werden sehen, der Prediger hat ganz viele Zweifel an ganz vielen Themen. Er holt auch vielleicht eher den philosophisch gesinnten Menschen ab. Man geht in einer Kirche, wo wir sind, es gibt ja Leute, die funktionieren stark mit Emotionen. Die holst ab mit Worship, mit Videoclips und so weiter. Aber es gibt auch Leute, die funktionieren die mehr über den Kopf. Die stellen sich die wirklich harten Fragen vom Leben. Und genau so das Buch holt der Prediger ab. Er widerspricht einfachen Lebensformen. Es ist nicht immer so, ein Gebetsproblem ist gelöst. Er verhilft der Bibel zu einem vollständigen Bild. Und es endet mit der Begegnung mit Gott. Das Buch der Prediger hat 12 Kapitel und es gibt ein Wort, das 38 Mal vorkommt in diesen 12 Kapiteln. Und das ist das Wort Hebel. Man schreibt Hebel, aber im Hebräischen spricht man es B als W aus. Und es ist das Wort Hebel. Es kommt 38 Mal vor, wörtlich übersetzt bedeutet es Dampfrauch oder auch vergänglich, flüchtig und rätselhaft. Es gibt so ein Slogan, das immer wieder vorkommt, alles ist eitel und es hasche nach Wind. Wir sind ja bei dem Element Luft angelangt in unserem Jahresthema. Wir sind zuerst durch das Element Wasser, dann sind wir durch das Element Erde, dann sind wir durch das Feuer, wo wir auch viel über den Heiligen Geist und so weiter geredet haben. Ja, immer die Themen der vertieften Bibel und jetzt sind wir beim Element Luft. Und das passt zu dem Slogan, alles ist eitel und es hasche nach Wind. Als wettest du den Wind einfangen. Und der Prediger geht in dem Buch durch ganz viele Themen durch, wo er sagt, am Schluss ist doch das alles vergänglich. Es ist alles paradox, es ist doch alles so vernebelt. Und ich habe das Bild mitgenommen von einer so vernebelten Landschaft. Und ich kenne das von meinem Kopf. Mein Kopf funktioniert ab und zu so. Ich habe so viele Gedanken im Kopf. Und manchmal sind meine Gedanken ein bisschen wirr und ich weiss nicht mehr recht, was oben und unten ist. Und ich wünsche mir einen klaren Blick. Viele von euch kennen ja die Schweizer Nationalhymne. Es gibt immer die Leute, die die Schweizer Nazi kritisiert, wenn sie die Hymne nicht singen, dann denke ich immer, kannst du sie denn du? Genau. Und bekannt ist ja die erste Strafe, oder die im Morgenrot daher und so weiter. Ich lese euch mal die dritte Strafe vor. Ziehst im Nebelflor daher, das ist das Bild, suche ich dich im Wolkenmeer. Dich, du unergründlicher Ewiger, aus dem grauen Luftgebilde tritt die Sonne klar und milde und die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland, Gott den Herrn im hehren Vaterland. Verstehen den Punkt, was da der Gottfried Keller beschreibt? Er schreibt jetzt ja am Ufer vom Zugersee die Nationalhymne. Er beschreibt eine Situation, wo der Nebel so aufzieht und du die Sonne nicht mehr siehst. Und dann sagt er, es kommt der Moment, wo Gott wie raustrettet und die Sonne schickt und Klarheit schafft. Und das ist doch so ein Wunsch, den wir oft auch haben in unserem Leben. Unsere Gedanken können so voll sein. Sie können so verwirrt sein von allem Möglichen. Es kann etwas sein, was mit unserem persönlichen Leben zu tun hat. Es kann vielleicht mit unseren Kindern zu tun haben, mit unserer Familie zu tun haben. Es kann mit Kollegen zu tun haben. Es kann mit unserem Job zu tun haben. Es kann auch mit der Welt geschehen zu tun haben. Manchmal sind unsere Gedanken so voll. Und die sind so vernebelt und wir wünschen uns eine Klarheit in den Gedanken. Und ich glaube, das ist genau die Situation, die das Buch vom Prediger beschreibt. Wir sehen einen Mann mit einem guten Herz, mit gutem Motiv, aber mit einem vernebelten Denken. Auch die Lösungsansätze im Buch vom Prediger sind nicht so wie in einem Römerbrief, der dann so sauber strukturiert ist, Kapitel 1, 2, 3 und dann immer einen roten Faden hat, sondern es gibt da wieder mal ein Vers, das irgendwie etwas Positives sagt, da wieder mal, wie muss ich das Richtige ein bisschen zusammensammeln. Aber schlussendlich immer wieder den Punkt, alles ist Hevel, alles ist vergänglich. Ein Teil erzählt der Schreiber vom Predigerbrief, vermutlich der Salomo davon, was er alles probiert hat, um Erfüllung zu finden. Kennst du das von deinem Leben? Du willst ja Erfüllung, du willst das Leben geniessen können, du willst ein Leben haben in der Fülle, das Freude macht. Und der König Salomo macht so einen Überblick und erzählt, was er alles versucht hat. Er sagt, ich habe versucht, meine Erfüllung zu finden mit Wein, mit Alkohol. Ich habe mich versucht zu berauschen. Ich habe gedacht, es erfüllt mich, wenn ich den besten Wein trinke, den es gibt. Und er hat ja die Möglichkeiten gehabt. Und vielleicht kennst du so Momente in deinem Leben, wo du irgendwelche Suchtmittel nimmst und denkst, das verschafft dir irgendeine Erfüllung. Und am Schluss musste er sagen, es hat nicht funktioniert. Ich habe meine Erfüllung nicht gefunden, im Alkohol. Das Nächste, was er sagt, ich habe es versucht mit dem Streben nach Weisheit. Ich habe versucht, der Weiseste und Intelligenteste zu sein. Ich weiß nicht, wie gut man es sieht. Das ist ein Bild von einer wunderschönen Bibliothek mit ganz vielen Büchern. Das wäre so ein Zugang, den ich hätte. Ich finde auch Weisheit etwas spannend, wenn man irgendwelche Philosophen studieren am Schluss denkt, wow, ich habe es verstanden. Dann denkt man so, wow, cool, oder? Und er hat gesagt, ich habe versucht, der Weiseste Mazi auf der Welt erfüllt hat es mich auch nicht. Hat auch nicht funktioniert. Das Dritte, was er gesagt hat, ich habe die schönsten Häuser gebaut, den schönsten Palast, die schönsten Weingärten angelegt. Ich habe mal ein Bild gefunden von einem Traumhaus, wie es mir jemand könnte. Ich finde das mega schön, oder? Andere sagen, das ist jetzt zu futuristisch, oder? Wir lieben die wunderschönen Chalets im Berner Oberland, die so eng ist und so dunkel. Genau. Sorry, das war jetzt Werten. Wir sind ja immer wertneutral, bis nicht predigten. Aber er hat gesagt, hey, ich habe mir den schönsten Palast gebaut. Ich habe mir die schönsten Weinberge angelegt, das hat mich auch nicht erfüllt. Es war auch Hevel, es war auch vergänglich, es war auch ein Haschen nach Wind. Er hat gesagt, ich habe es versucht mit der Kunst. Ich habe mich versucht, mit Kunst zu befassen. Alles angeschaut, was schön ist auf der Welt. Ich jetzt auch die Frage, ob dir diese Art von Kunst gefällt. Gell? Aber auch das hat nicht funktioniert. Auch das hat mich nicht glücklich gemacht. Es ist alles Hevel, es ist alles vergänglich. Dann hat er gesagt, ich wollte der reichste Mensch sein auf der Welt. Ich habe versucht, ganz viel Besitz und Reichtum anzueignen. Und auch das ist mir gelungen. Und ich habe gemerkt, auch das ist nur ein Hebel, auch das ist vergänglich, auch das ist nur ein Haschen nach Wind. Ich habe mit einem Mann geredet, hat eine Firma aufgebaut und macht das mega gut. Und habe gesagt, was ist denn dein Ziel in deiner Firma? Dann hat er gesagt, ich will 1 Million verdienen. Dann habe ich gesagt, und wenn du 1 Million hast, was machst du denn? Dann hat er gesagt, dann habe ich es geschafft. Da ist das wirklich dein Ziel? Und dann haben sie gesagt, ja, für was sollte man denn sonst leben? Und die Frage hat mich irgendwie ein bisschen verwirrt, oder? Ich habe gesagt, was kann denn sonst ein Ziel sein im Leben, wenn nicht möglichst viel Geld zu machen? Und dann hat er noch gesagt, Berühmtheit. Ich habe mich versucht, meine Erfüllung zu gewinnen in der Berühmtheit. Und ich habe vielleicht einen der berühmtesten Menschen der heutigen Zeit, Elon Musk, da drauf. Und er hat gesagt, ich bin berühmt gewesen, aber auch das ist Hevel. Auch das hat mich nicht erfüllt. Das Buch von der Prediger, das Buch vom Prediger warnt davor, von dieser Gefahr, die wir haben, immer mehr zu wählen und die Erfüllung überall zu suchen. Weil der Salomo sagt, oder wer es auch immer geschrieben hat, am Ende des Tages gibt nichts von dem uns die Erfüllung, die wir suchen. Es muss irgendeinen tieferen Zugang geben. Wenn wir gerade bei Instagram sind, wie gesagt, du schaust ein Video, dann kommen immer die gleichen. Und ich habe ja die Gefahr manchmal, also ich denke, ich bin ein bisschen zu kurz gekommen im Leben, ich hatte ein sehr straightes Leben gehabt. Kante gemacht, eine Theologie studiert, Kirche gegründet, Familie gegründet. Und ich habe so Videos, sind dann irgendwann gekommen, wo es so draufsteht. Ich weiß nicht, ja, kennst du so 40 Reiseziele auf der Welt und auf wie viel bist du schon gewesen? Kennt jemand die Videos? Kenn nur ich. Wer hat schon mal so ein Instagram-Video gesehen mit diesen Reisezielen? Orwell kennt es. Immerhin jemand. Ja, ein paar Strecken, oder? Und ich bin dann wirklich, dann hast du 40 Grad gesagt, ja, im Taj Mahal bin ich noch nie gewesen. Ich habe die Freiheitsstatue in New York noch nie gesehen. Ich habe Golden Gate Bridge noch nie gesehen. Ich habe Christusstatue in Rio noch nie gesehen. Ich habe die Oper in Sydney noch nie gesehen. Und also dachte, hey, und viele von meinen Leuten, die ich kenne, die reisen, die gehen auf Weltreisen. Und dann bin ich amigs hässig geworden. Ein bisschen innerlich, oder? Ich habe dann schon das Kolosseum gekommen, das habe ich gesehen, oder? Dann nimmst du den Eiffelturm, den habe ich auch gesehen. Und dann die Kappelbrücke. Die habe ich mehrfach gesehen, sogar in meinem Leben. Mehr als Taj Mahal auf jeden Fall. Und dann ist so etwas passiert. Ich meine, ganz ehrlich, weil ich meine, ich dachte, hey Joel, du hast so viel hergegeben für die Kirche und für die Familie und all so. Du wärst gescheit ein bisschen reisen. Nimm es ein bisschen lockerer. Geh das Taj Mahal anschauen und jetzt geh endlich mal auf New York und jetzt zieh dir mal die Christusstadt in Rio rein und die Oper in Sydney und was auch immer noch wichtig ist, die chinesische Mauer in Japan. Ja, China natürlich. Und das hat mit mir etwas gemacht. Und das ist genau das, wo die Prediger davon warnt. Hey, es geht nicht nur im Leben immer mehr zu wählen. Wenn du in das hineinkommst, dann kommst du nicht mehr raus. Wir suchen etwas Tieferes. Dann gibt es noch etwas Zweites, wo der Prediger irgendwie wo so viel Leiden in seinem Leben verursacht. Und das ist Gottlosigkeit, die er sieht in der Welt. Ich zähle es auch auf, Macht und Unterdrückung. Er sagt, es ist so viel Macht und Unterdrückung in dieser Welt. So viel geldgierige Menschen. So viel Ungerechtigkeit. Auch so viel Opportunismus. Mit dem meint er eben die einen, die mal auf diese Seite gehen, dann auf die anderen. Einfach je nachdem, was ihnen hilft, was ihnen dient. So wenig Klarheit und Konsequenz. Und man sieht es immer wieder, und das beschäftigt ihn auch, dass es den Gottlosen am Ende besser geht als den Gerechten. Vielleicht auch eine Frage, die du kennst. Du denkst, hey, aber ich versuche doch, die Gebote von Gott zu halten. Ich versuche Jesus nachzufolgen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe so viel Kämpfe. Ich bin vielleicht krank, ich habe da und dort ein Problem. Und der andere macht das alles nicht und dem scheint einfach gut zu gehen. Das ist auch so ein Thema, das eben der Verfasser von dem Predigerbuch beschäftigt. Das sind sowohl die Themen, wo er sagt, hey, ich habe Erfüllung gesucht und nicht bekommen, genauso wie die Themen von dieser Ungerechtigkeit, von dem Leiden, und einfach auch von dieser fehlenden sozialen Nachhaltigkeit, die in dieser Welt herrscht. Ich durfte am Samstag vor einer Woche das erste Mal im Leben mitlaufen bei dem Walk for Freedom, wo ja Christina, die hier am Keyboard war, eine der Hauptorganisatoren war. Und wir sind durch Luzern gelaufen. Und einfach haben die Menschen darauf hingewiesen, auf die Probleme, die wir in dieser Welt mit Menschenhandel haben. Oder wir haben nach wie vor auch in der Schweiz, es ist so viel Menschenhandel, es gibt so viel moderne Sklaverei. Also wenn man die Statistiken anschaut, das ist schon jenseits. Und das sind wirklich Sachen, die können einem so traurig und auch so wütend machen. Man muss sich dann ganz schwarz anlegen. Dann muss man sich so in eine Reihe einreihen. Und dann ist so eine Frau zu mir gekommen und hat gesagt, darf ich dir ein Kleberli aufs Maul tun, weil wir sollten nicht reden während dem Marsch. Da habe ich gesagt, ja klar, kein Problem, ich rede ja sonst sehr wenig, das macht für mich keinen grossen Unterschied. Dann hat er so ein Kleberli draufgelegt und dann sind wir so eineinhalb Stunden durch die Stadt durchgelaufen, so in einem stillen Protestmarsch, wo die Menschen einfach auch auf die Ungerechtigkeit hingewiesen hat. Und der Prediger sagt, hey, auf der einen Seite habe ich keine Erfüllung gefunden mit all dem Zeug, das ich versucht habe. Und auf der anderen Seite ist so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Es ist so viel Hebel, so viel Vergängliches, es ist so viel Paradoxes, so viel Vernebeltes. Und vielleicht bist du da heute Morgen und du sagst, hey, das holt mich irgendwie ab. Mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich habe vieles versucht, aber irgendwie nicht recht eine Erfüllung gefunden in meinem Leben. Oder auch, wenn ich in die Welt hineinschaue, in die Ungerechtigkeit, dann leide ich darunter. Die Frage ist natürlich, was ist die Lösung? Was schlägt uns jetzt der Prediger vor? Wie können wir aus dem ausbrechen und wie können wir ein erfülltes, fröhliches Leben finden, inmitten von all diesen Umständen, die wir drin sind? Und wie gesagt, wenn du das Buch vom Prediger liest, die 12 Kapitel, ist es nicht so, dass er zuerst das Problem darstellt und dann die Lösung. Sondern er macht immer ein Chaos. Es ist ein bisschen ein Problem, dann kommt mal wieder irgendein Vers dazwischen, der vielleicht ein Teil der Lösung war, und dann geht er wieder zurück und dann wird es so schlimmer als vorher. Es ist wirklich ein spannendes Buch von einem Menschen, der einfach seine Gedanken freien Lauf lässt. Und das hat ja Platz bei Gott. Dass man einfach auch den Gedanken freien Lauf lässt und einfach mal zeigt, was einen beschäftigt. Aber ein Punkt, der sicher immer wieder kommt, ist, geniesse die einfache Freude vom Leben. Also iss dein Brot, trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. Denn Gott hat schon lange sein Ja dazu gegeben. Trag immer schöne Kleider und salbe dein Gesicht mit duftenden Ölen. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der Lohn für deine Mühen. Wenn du etwas tust, dann sei mit vollem Einsatz bei der Sache. So ein Punkt, von der immer wieder sagt, gerade Leute, die sehr schwerfällige Gedanken haben, oft, die neigen ja dazu, dass sie die einfachen Dinge nicht mehr geniessen können. Und manchmal schauen gerade so Leute, ich kenne es aus meinem Leben, auf die Leute, aber einfach so Freude haben an so einfachen Dingen. Oder ab und zu muss man zum Beispiel entsorgen. Kennst du auch? Plastik und Karton und PET-Flaschen und all das Zeug kannst du entsorgen. Oder? Und ich frage dann das Kind, wer will mitkommen? Und drei Kinder sagen nein. Und Diana sagt oft, jetzt vor letzter Zeit, so sagt sie, ja, ich komme mit. Und weißt du, warum sie mitkommt? Weil für Kind gibt es ein Traubenzuckerli an der Entsorgungsstelle in Horb. Und sie sehen, es sind die einfachen Freuden im Leben, die die Kinder oft haben. Und der Prediger sagt, hey, erfreuen wir uns an den einfachen Dingen im Leben. Das Zweite ist, lebe mit Vertrauen und Ehrfurcht auf Gott. Das ist vor allem die Antwort auf das Hevel, auf die Erfüllung, die er nicht gefunden hat. Er sagt, zu guter Letzt, lasst uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus allem ergibt. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Die These des Predigers ist, Gottes Gebot zu halten, macht Sinn. Es macht dich glücklich, es macht dich frei. Das kannst du nur erleben, wenn du es versuchst. Aber du wirst sehen, glaube ich auf jeden Fall, dass du merkst, dass es oft wirklich eine Freiheit gibt. Die Strategie von Gott ist kurzfristiger Verzicht, längerfristige Erfüllung. Strategie vom Teufel, kurzfristige Erfüllung und längerfristige Leere. Die Frage ist, was wir wollen. Und manchmal haben wir so Gebote und sagen, wir verstehen es ja auch nicht recht. Aber ich glaube, gerade dann ist unser Gehorsam herausgefordert. Der Matania und ich, das ist einer von unseren jungen Leuten, 18 vom Sunday Night, wir haben die Predigt vorbereitet für nächsten Sonntag. Wir haben den nächsten Sonntag einen historischen Moment für Sunday Night. Wir gehen aus dem kleinen Raum, im Generation Raum, gehen wir dann in den grossen Raum hier rein. Und starten jetzt machen wir Sunday Night Celebrations hier im grossen Raum, weil es wirklich eine coole, dynamische Entwicklung gegeben hat. Und wir haben das vorbereitet. Und so die Story, die wir daran aufhängen werden, ist so die Geschichte, wo das Volk Israel Jericho einnimmt. Der Titel, den wir gewählt haben, ist so Neue Dimension. Wir möchten ja neue Dimensionen mit Gott entdecken in unserem Leben, aber natürlich auch für uns als ganze Kirche und auch spezifisch für Sunday Night. Und dann haben wir auch darüber diskutiert, da kommt das Volk Israel um die Stadt Jericho. Und dann sagt Gott, jetzt gebe ich euch eine gewaltige Taktik. Jetzt lauft ihr jeden Tag schweigend um die Stadt herum. Denkst du, was macht das für einen Sinn? Und sechs Tage lang sind die armen Kaiben um die Stadt herumgejumpelt, ganz schweigend und sind wieder zurück. Am siebten Tag sogar sechsmal und dann am siebten Mal endlich dürfen schreien und die Mauern sind eingestürzt. Der Punkt ist, es macht ja keinen Sinn, aber es hat funktioniert. Und manchmal in unserem Leben, und das sagt der Prediger, es macht vieles keinen Sinn. Wir verstehen es nicht. Wir sind Sinnsuchende, aber nehmen wir die Gebote von Gott ernst. Befolgen wir sie, leben mit Ehrfurcht, das wird uns längerfristig glücklicher machen, als wenn wir immer versuchen, so unser Ding durchzudrücken. Und das Dritte, und das ist dann mehr die Antwort auf die ganze Gottlosigkeit, die der Prediger darunter leidet, das ist, hab Vertrauen auf Gottes Gericht. Denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder böse, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Für viele ist vielleicht das Gericht Gottes Angst, für den Prediger ist es Trost. Warum? Weil er sagt, es ist so viel Gottlosigkeit in dieser Welt und oft geht es den Gottlosen besser als uns. Aber vor dem Gericht wird Gott gerecht herrschen. Dort, wo Mord ist, dort, wo Unterdrückung ist, dort, wo Menschenhandel ist, wenn wir das Beispiel nochmal nehmen, wo Menschen moderne Sklaverei halten und so weiter und so fort, dort werden sie müssen ihren Preis zahlen vor dem Gericht. Und auch das kann ein tröstendes Element sein. Was wir unter dem Ganzen sehen, wenn wir durch den Prediger durchgehen, dann sehen wir einen Mann, der eine Sehnsucht hat nach einem inneren Frieden. Ein Mann, der so verwirrt ist mit Gedanken, alles ist Hevel, alles ist paradox, alles ist neblig, alles ist sinnlos. Und wir sehen einen Mann, der ein Ziel hat, nämlich den Frieden Gottes zu entdecken in seinem Leben. Ein Mann, und darum habe ich den Sessel hier, der sagt, hey, ich möchte irgendwie bei Gott zur Ruhe kommen. Ich möchte nicht so getrieben sein in meinem Leben, Stress haben, da und dort und Unruhe und Angst. meine, gerade in der Generation Z, das grosse Thema, und über das machen wir dann auch eine Serie da im Sunday Night, ist Mental Health. Also mentale Gesundheit, das ist ein Dominanzthema, Angstzustand, Klinikbesuch und so weiter. Und wir suchen Menschen, wir suchen den Glauben, der uns einfach so zur Ruhe holen und sagen, wow, puh, bei Gott bin ich angekommen. Und eigentlich ist das Buch von Prediger nichts anderes als so eine Suche. Wo finde ich das, den Frieden Gottes, die Ruhe Gottes, die Entspannung, die ich eigentlich wünsche für meine Seele? Ich habe so ein paar Punkte rausgeschrieben, was passiert, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Wir sind berufen, aber wir sind nicht getrieben. Wir sind motiviert, aber wir sind nicht verbissen. Wir streben nach Erfüllung, aber nicht nach Erfolg. Wir leben aus einem inneren Frieden, aber nicht aus Angst. Wir leben mit der Ewigkeit von Gott in unserem Herzen. Wir sind berufen, aber wir sind nicht getrieben. Wir sind motiviert. Wir möchten etwas bewegen in dieser Welt, aber wir sind nicht verbissen. Wir streben nach Erfüllung, aber nicht nach Erfolg. Wir leben aus einem inneren Frieden, aber nicht aus Angst. Und wir leben mit der Ewigkeit im Herz. Prediger 3, Vers 11, vielleicht der bekannteste Vers in diesem Buch. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz der Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Wirken nie voll und ganz begreifen. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Ich habe vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen auch hier im ICF darüber predigt, über Hesekiel Kapitel 37, über die Vision mit den toten Gebeinen. Vielleicht bist du da, kannst du es gerne nachholen, nachhören oder nachschauen in unserem Livestream. Und ich habe gesagt, so, es ist ja dort darum gegangen, dass Gott so in tote Momente Leben hineinhaucht. Und ich habe gesagt, wir als Christen, wir akzeptieren die Situationen nicht. Wir stehen auf, wir beten dagegen an, wir sprechen das Leben von Gott hinein. Du hast vielleicht, bist schon ein bisschen älter, hast ein Kind, das erwachsen ist, Teenager ist und nicht mehr im Glauben ist an Jesus. Oder du hast eine Krankheit, die sich nicht verändert. Oder eine Situation von einem Freund, den du hast, der nicht besser wird und so weiter. Du fährst auch von Leben Gottes hineinsprechen. Und das ist so die eine Seite von unserem Gebet. Wir glauben immer, dass es Hoffnung gibt. Wir glauben immer an Veränderung. Wir sprechen immer Leben Gottes hinein. Das ist eine Seite. Aber diese Seite hier ist eben genauso wichtig. Wir haben eine tiefe Ruhe und einen tiefen Frieden. Und das ist eine Art so ein Paradoxon, aber mit Jesus bringt man das zusammen. Auf der einen Seite zu sagen, eben da ist vielleicht mein Teenager-Sohn, der nicht mehr unterwegs ist mit Jesus, oder meine Teenager-Tochter, ich spreche Leben rein, ich bete, ich akzeptiere das nicht und gleichzeitig total in der Ruhe sein und in einem tiefen inneren Frieden. Das bringt Gott zusammen. Und das willst du zusammenbringen, wenn du mit Gott unterwegs bist. Ich möchte dir ein super Beispiel sagen für das, das ist Hannah. Du kennst vielleicht Hannah schon lange, wenn du in der Kirche bist. Ich kenne kaum eine Person, die so relaxed ist, immer irgendwelche Fun vor Augen hat. Aber wenn wir mit ihr beten, wenn wir unsere Gebetsnacht machen, Frühgebet, was auch immer, dann merkst du, sie ist so eine powervolle Beterin. Ich sprich Leben in, ich akzeptiere Situationen nicht auf der einen Seite, aber ich bin komplett in der Ruhe und im Frieden Gottes. Und ich glaube, das ist das, was der Prediger sucht. Und das ist das, was wir bei Jesus haben dürfen. Ich möchte das Bild noch mal zeigen, das ich am Anfang gebracht habe mit dem Nebel. Wenn es dir oft so geht, dass deine Gedanken so vernebelt sind, wenn es dir oft so geht, dass du nicht mehr weißt, was oben und unten ist, wenn du so verwirrt bist, ich glaube, du darfst einfach zur Ruhe kommen bei Gott. Und wenn die Ruhe Gottes kommt in dein Leben, dann wirst du auch sehen, wie sich der Nebel Stück für Stück wieder verziehen. Ich möchte noch einen Vers lesen aus dem Psalm 131, Vers 2. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Vor 2 Wochen haben wir gesagt, komm, jetzt beten wir an gegen die Situationen, wo wir Veränderung wollen. Wir akzeptieren den Status quo nicht. Heute machen wir genau das Gegenteil, obwohl es ist eigentlich nicht das Gegenteil, es ist eine perfekte Ergänzung. Heute beten wir Gott, gib mir Ruhe, gib mir Frieden. Über die Person, die ich so gerne habe, die so leidet, über meine Probleme in meinem Leben, über das Geschäft, das ein Riesenchaos ist, gib mir Ruhe und gib mir Frieden. Gerade das gibt uns nachher auch Kraft zum Beten. Gerade das gibt uns nachher auch Kraft zum Fasten. Gerade das gibt uns nachher Kraft daran zu glauben, dass Gott einen Unterschied machen kann. Aber ich möchte dich einfach mal bitten, dass du dir einfach mal überlegst, was ist so die Situation, die dir im Moment den Frieden klaut in deinem Leben? Die dich so verwirrt, die dich so vernebelt? Was ist so die Situation, die den Frieden Gottes aus deinem Leben nimmt zurzeit? Vater im Himmel, in deinem Wort steht, dass der Friede Gottes höher ist als jeder Verstand, jede Vernunft und unsere Gedanken bewahrt in Jesus Christus. Und wir haben dir heute diese Situationen angelegt, die uns den Frieden immer wieder nehmen. Die Situationen, die uns so unruhig werden lassen, die uns so vernebelt werden lassen, die uns oft aber auch in etwas hineintreiben, das vielleicht nicht gesund ist, die uns so in Flucht hineintreiben. Jesus, wir geben dir die Sache heute hier, all die Punkte, die wir dir jetzt angelegt haben. Und wir möchten einfach das Bild haben von dem bequemen Sessel da vorne und einfach komplett zur Ruhe kommen heute. Wir sprechen deinen Frieden in die Situation, deine Ruhe, deine Zuversicht und deine Geborgenheit. Amen.